Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom 5. Mai 2026. Am Mikrofon Dominik Feusi und Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ja, in Bern laufen ein paar Sachen. Wir haben einen Abstimmungskampf, der noch nicht so im Fokus war bis jetzt. Vor lauter 10 Millionen Schweiz-Initiative, das ist der über die Revision vom Zivildienst. Wir, beim Nebelspalter, haben schon darüber berichtet. Das ist eine ganz minimale Verschlechterung sozusagen vom Zugang. Man will den Zivildienst weiterhin anbieten, aber ein bisschen mehr strenger schauen, dass es wirklich Leute sind, die wegen wirklich bedrohten Gewissen nicht Militärdienst leisten können. Heute hat die Allianz informiert, warum sie dagegen ist. Und was sind die Hauptargumente von diesen Gami?
Ja, es ist noch speziell, wie wenn man es liest, hat man das Gefühl, man sei schon wieder bei der keine 10 Millionen Schweiz, weil es geht um ein Szenario, dass man sagt, es würde zu einer massiven Reduktion der Zivis führen, aber die bräuchte es eben ganz, ganz wichtig, weil eben Sicherheit sei halt nicht nur das Militär, sondern auch Gesundheit, die Umwelt zum Beispiel, und die Leute bräuchte man jetzt zum Beispiel bei den Bauern, bräuchte sie in den Spitälern, in der Pflege, und dort spielen die ganz, ganz wichtige Rolle. Vor allem dort so ein bisschen sind die jungen Grünen, die Grünen, aber auch Organisationen wie EXOA, die natürlich sich gegen so etwas wehrt.
Ich finde es noch lustig, oder? Man argumentiert vor allem damit, dass die Leute dann irgendwie zum Beispiel auch in der Landwirtschaft oder irgendwo dort, wo sie jetzt eben gratis arbeiten, fehlen. Das ist sozusagen das Frondienst-Argument. Wir brauchen junge Leute, die Frondienst leisten. Und das finde ich unter alles auch. Also eigentlich geht es bei Zivildienst um die politisch-moralische Frage. Kann man sich von der Militärdienstpflicht sozusagen davor schleichen und unter welchen Bedingungen kann man das? Das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe auch die Medienmitteilung gelesen, bin aber an der Medienkonferenz nicht gewesen, muss ich zugeben. Aber das habe ich jetzt nie nicht gelesen. Also man macht so ein, man würde sagen, so wie ein utilitaristisches Argument, dass irgendwie die Leute, die arbeiten halt billig bis gratis und dort nützen es, und darum wollen wir weiterhin gratis Leute haben. Also es ist ein bisschen absurd.
Ja, und dabei, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man genau, also wir tun das gerne noch verlinken, so ein Memo dazu, dass man wirklich eine mega Zunahme hat im Zivildienst, seit man eben da Änderungen vorgenommen hat, seit man einfacher kann in den Zivildienst gehen. Also dort hat man wirklich Rekordwert, und das ist eigentlich nie der Sinn von dieser Sache gewesen. Und darum möchte man ja auch das Problem angehen, damit man eben nicht so einfach in den Zivildienst gehen kann. Aber irgendwie ist es wirklich komisch, oder, wenn man sich die PK angeschaut hat. Es ist wirklich das Argument, die günstige Arbeit, die fehle dann. Und ich glaube, wenn man sich als Schweizer doch fragen sollte, wo braucht es Leute, dann ist es einfach mit der Weltlage, die wir haben, dass wir die Armee stärken müssen. Sei es jetzt einerseits finanziell, ich meine, die Diskussion läuft von einer anderen Ebene mit der Mehrwertsteuererhöhung, aber natürlich auch beim Personal. Und da möchte man sich eben doch auf das Gleis, Nebengleis ein bisschen bewegen, wie wichtig der Zivildienst sei, halt in anderen Bereichen, eben Gesundheit und Umweltschutz.
Das finde ich auch ganz wichtig. Problematisch finde ich, wie sich die Grünliberalen positionieren. Also es ist auch der Patrick Hässig, Grünliberaler Nationalrat aus Zürich, auftreten. Weil am Schluss ist es klar, wer zu dieser Mini-Änderung nicht Ja sagt, der kann irgendwie nicht irgendwie ernsthaft dann auch für eine glaubwürdige Armee sein. Also das ist irgendwie halt problematisch. Und dass sich da GLP verabschiedet ins Lager von der Armeegegner, finde ich problematisch. Die GLPer, die uns zuhören, zum Beispiel der Jürg Grossen, Parteipräsident, bitte, da hast du also versagt. Weil das ist, man kann nicht liberal sein, für ein freies Land sein und irgendwie keine Armee wollen.
Wenn man sich sie auch anschaut, die erste Umfrage, die ja rausgekommen ist von Leywas, ich glaube, andere haben wir bis jetzt nicht, dort ist es ja relativ noch ausgeglichen. Also, dass man 46% hat, die dem würden zustimmen oder eher zustimmen, gegenüber genau gleich vielen, die das ablehnen oder eher ablehnen. Es ist also, glaube ich, eher noch so eine Sache, wo auch der Meinungsprozess noch nicht gemacht worden ist. Sie steht im Hintergrund in der öffentlichen Wahrnehmung, in den Debatten. Aber wenn man sich zum Beispiel den Prognosenmarkt anschaut, 50+1, dort geht man ganz klar davon aus, dass die Reform angenommen wird.
Gut, noch in dem Entscheidungsprozess spielt sicher das Abstimmungsbüchlein eine Rolle. Darum ein Gruß an Urs Bruderer, das ist der bei der Bundeskanzlei, der für das zuständig ist. Ob er jetzt bei dem Büchlein auch eine wichtige Rolle gespielt hat, weiss man, es hat dort so viele Leute. Aber peinlich, es hat einen Fehler drin. Der Bundesrat hat das heute zugegeben in einer Medienmitteilung, Seite 28. Es ist ein kleiner Fehler. Also irgendwie, wenn man während der Rekrutenschule ein Gesuch zum Zivildienst stellt, dann muss man dann gerade nächstes Jahr dann machen. Sonst hat man 3 Jahre Zeit. Das ist Seite 28 falsch gestanden. Aber daran sieht man auch, wie mini dass die Reform ist, wenn sie nicht einmal der Urs Bruderer richtig verstanden hat und richtig hat können anschreiben. Ja. Dann eine weitere Aktualität. Gestern die grosse Sitzung von der Wirtschaftskommission vom Ständerat über die Regulierung von der Grossbanken, respektive von der UBS. Es ist ein Lex UBS eigentlich, oder? Also, es geht darum, wie viel Eigenkapital die UBS muss haben. Und viele Medien schreiben heute, ja, die Kommission vertagt Entscheid über Eigenkapitalvorlage. Wir schauen erst im August dann irgendwie das weiter anschauen. Das ist aber, muss man schon sagen, ist ganz normal. Ich meine, gestern hat man die Eintretensdebatte gehabt, man hat auch Anhörungen gehabt, der Sergio Amotti ist auftreten, natürlich Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Es ist richtig, wenn man sich doch ein bisschen Zeit nimmt. Das muss jetzt ein bisschen arbeiten, auch bei diesen Ständeräten. Man hat, das war ziemlich sicher auch noch Aufträge erteilt, zum Abklären. Man will mehr Informationen. Es läuft am Schluss darauf aus, welche Sorte Kapital die UBS wirklich muss haben. Ob sie wirklich Herz-Eigenkapital muss haben, das ist der Vorschlag von der Karin Keller-Sutter. Oder ob man auch sogenannte Wandelkapitale, also Wandelobligationen, sogenannte AT1, ob das auch langt und zu wie viel Prozent und wann werden die umgewandelt, ist dann alles sehr technisch. Ja, was ist dein Eindruck von dieser Debatte?
Ich glaube, man darf es nicht überschätzen, was man jetzt in den Medien gelesen hat. Es ist richtig, dass natürlich bei so einer Vorlage, die ja auch technisch anspruchsvoll ist, wo mehrere Varianten können auf dem Tisch liegen, dass man sich da die Zeit nimmt, um das abzuklären und dass man eben auch als Kommission sagt, hey, man möchte vielleicht einen eigenen Vorschlag machen, wenn es dann in die Debatte ins Parlament geht. Es ist richtig, dass man natürlich auch die entsprechenden Personen anlässt. Aus meiner Sicht super in Parlamentsarbeit und vielleicht bei den Medien mal tief im Bauch hineinschnaufen und dem mal ein bisschen Zeit geben, um was kommt denn tatsächlich auf den Tisch.
Genau. Ein bisschen weniger schnaufen muss man bei der 10-Millionen-Initiative. Dort läuft der Abstimmungskampf. Die SP steigt mit einem Rekordbudget 1,63 Millionen Franken ein. Happige Summen, aber die SP ist ja auch eine der reichsten Parteien im Land. Man muss das mal wirklich in Erinnerung rufen. Das ist nicht irgendwie so, dass sie die armen Schlucker sind in diesem Betrieb. Der Blick schreibt das, er hat die Zahlen angeschaut. Das ist schon noch verrückt. Wir werden noch viel mehr sehen in den nächsten Wochen, wo es jetzt langsam in die heisse Phase übergeht. Was ist dein Kommentar zu diesem Kampagnenbudget?
Ja, es ist natürlich schon speziell, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, sagt man von der SP-Seite aus, dass im Durchschnitt 75 Franken eingegangen sind, am wenigsten 1 Franken bis zu 10'000 Franken. Man redet von Tausenden von Kleinspenderinnen und Kleinspendern. Aber natürlich, wenn man das vergleicht mit anderen Abstimmungen, was die SP investiert hat, hat man da schon auch als Linke, hätte ich auf jeden Fall, ein gewisses Fragezeichen. Eben Pensionskassenreform 630'000 Franken, 13 die AHV 580'000 Franken, Prämienentlastungsinitiative knapp über 1 Million. Und dass diese Vorlage jetzt als linke SP-Wähler wirklich die entscheidende Vorlage ist, dass man so viel Geld kann investieren kann, das auch noch, muss man sagen, 1,5 Jahre vor den Wahlen, ja, würde ich jetzt in Frage stellen, ob das richtig ist, weil als Linke würde ich ja wollen, dass die Partei für etwas sich einsetzt, etwas, was sie machen und für mich machen, aber sie bekämpfen einfach das, was die SVP macht.
Ja, und sie machen es zusammen mit Economy Suisse. Ich finde das noch verrückt. Also man gibt 1,63 Millionen Franken aus für einen Abstimmungskampf zusammen mit der Economy Suisse, mit dem Konzern, oder wo sonst ja immer die Bösen sind. Also irgendwie finde ich das jetzt auch eine lustige Angelegenheit. Und für was kämpft man? Du hast es ein bisschen angezogen. Man kämpft dafür, dass es bei der Personenfreizügigkeit, bei der Zuwanderung alles so bleibt, wie es ist. Also, das ist an sich, sie sehen sich ja selber immer als progressive Partei, die etwas verändern will, oder? Im Sinn von links. Und jetzt gibt man 1,63 Millionen aus, dass alles so bleibt, wie es Economy Suisse und Konzern wollen. Oder? Man muss sich das mal einfach auf der Zunge vergehen lassen, bei, sagen wir mal, irgendeinem Metallarbeiter, wie in Gerlafingen zum Beispiel, oder irgendwo ein Industriearbeiter, da auch in der Region Zürich, oder irgendwie so, oder einem Uhrenarbeiter in Biel oder in Lölockel. Die SP kämpft mit Millionen im Lager von Economy Suisse, dass alles so bleibt, wie es ist. Also es ist Wahnsinn.
Ja, und was mir eben auch aufgefallen ist, gell, unter den Beträgen, die gegen diese Initiative investiert werden, ist auch der Mieterverband mit 100'000 Franken dabei. Und als Mieter bin ich mir doch genau bewusst, vor allem in Zürich, was treibt denn überhaupt die Wohnungsnot so stark voran? Das ist die Zuwanderung, wenn man sich die Zahlen anschaut. Und wenn das so weitergeht, wird sich das Problem nur verschärfen. Und dann habe ich den Verband, der ja als Mieter meine Interessen vertreten sollte, der gegen wirklich eine massvolle Zuwanderung kämpft, die eben den Wohnungsmarkt auch entlasten würde, sind schon abstruse Zustände.
Also, der Fakt wird sogar vom Bundesamt für Wohnungswesen ja bestätigt, dass es den Zusammenhang gibt zwischen Zuwanderung und Mietpreissteigerungen von 3-5%, hat man kommuniziert. Das ist doppelt so viel, wie die Löhne aufgehen. Mehr muss man eigentlich zu dem Thema gar nicht sagen. Wenn die Mieten um doppelt steigen wie die Löhne, ja, dann ist klar, dass früher oder später der traditionelle SP-Wähler ein Problem hat. Ich habe noch ein Kuvert bekommen. Ich finde das auch noch verrückt. Das ist wirklich der Versuch, zu bescheissen. Es sieht nämlich aus wie ein Abstimmungskuvert. Es hat oben dran so ein Rändchen. Für die, die uns nur hören, ich tue es jetzt beschreiben. So ein, weißt du, wo man kann abziehen kann? So, so perforiert, so Ratsch kann man machen. Genau gleich ins Abstimmungskuvert. Es steht auch drauf, dringend in Fett. Nachher Ihre Unterlagen für die entscheidende Abstimmung vom 14. Juni 2026. Und wenn es dann auftust, dann was kommt für die Schweizerische Flüchtlingshilfe. Das ist die NGO, die auch sehr viel Geld vom Bund kassiert. Und das, warum macht das die? Weil ja, das ist ja bewusst auch die Strategie von der SVP mit der Initiative, dass bei einem Ja natürlich der Druck auf den Asylbereich grösser wird. Weil je tiefer der Zustrom im Asylbereich ist, desto mehr können auch weiterhin mit der Personenfreizügigkeit reinkommen. Die Gegner sagen immer, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber bei dieser Initiative hat eben das eine mit dem anderen zu tun. Die Initianten sind überzeugt, bei einem Ja werden endlich die FDP, die Mitte und die Wirtschaftsverbände eben auch helfen beim Asylbereich. Wie findest du, wenn man das so versucht, das so zu tun, als irgendein Abstimmungskuvert von der Flüchtlingshilfe?
Es ist ganz heuchlerisch in dieser Debatte. Man hat sich ja darüber aufgeregt, dass die SVP eine Abstimmungszeitung in die Haushalte verschickt und da nur wenig das SVP-Logo drauf sei, obwohl man ja ganz klar sieht, dass es SVP-Exponenten sind. Man merkt das. Und dann hat man die Flüchtlingshilfe, oder? Wo wirklich ja darauf abzielt, dass jemand, der seinen Briefkasten aufmacht, das sieht, das Gefühl hat, es handelt sich um offizielle Unterlagen. Das bräuchte man zum Abstimmen am 14. Juni. Da muss ich sagen, da fehlt mir ein der Aufschrei in dem Ganzen. Wenn man sich bei der SVP ärgert, aber so etwas, wo einem eben einen falschen Anschein macht, und das tut es für mich, das ist dann wieder in Ordnung.
Und darum gibt es jetzt den Spot von den Befürwortern. Hört gut zu.
Pro Sekunde wird rund 1 Quadratmeter Land in der Schweiz zubetoniert. Wir verlieren damit die Natur als Lebens- und Erholungsraum. Deshalb Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative. Die will, dass die Zuwanderung endlich gesteuert und gebremst wird. Es könnten in den nächsten 23 Jahren fast noch 1 Million Zuwanderer kommen, aber der Bundesrat muss endlich handeln und Massnahmen ergreifen. Ja zu einer lebenswerten Schweiz. Deshalb am 14. Juni 2026 Ja zur Volksinitiative «Keine 10 Millionen Schweiz».
Ja, wir sind im Asylbereich angekommen. Interessante Geschichte von unserem Kollegen Kasper Schwarzenbach. Der Bund, also Staatssekretariat für Migration, fordert renitente Asylbewerber, also Personen, wo das Asylgesuch sozusagen wie abgeschrieben worden ist, weil sie zum Beispiel nicht mitgemacht haben, weil sie Informationen nicht gegeben haben. Aber sie werden offiziell aufgefordert in einem Schreiben, das uns vorliegt, dass sie sollen ein Wiederaufnahmegesuch stellen, dass ihr Verfahren also wieder aufgenommen wird. Es wird in dem Brief klar dargelegt, wie man das muss machen und man soll das unbedingt machen. Also ich finde das wirklich noch verrückt, weil das ist rechtlich überhaupt nicht nötig.
Also man lehnt sich da wieder mal weit aus dem Fenster, um auch jedem, wo das Asylgesuch abgeschrieben worden ist, ihn noch daran zu erinnern, probier es doch einfach nochmal.
Genau.
Behörden sind sogar noch auf deiner Seite. Wir weisen dich sogar darauf ein, dass du das kannst machen und wie. Und das ohne rechtlichen Zwang. Ist für mich schon auch befremdend, wenn man natürlich sieht, dass man in der Asyldebatte von den Entscheiden auch in eine ganz andere Richtung geht, dass man dort möchte verschärfen und dass man auch immer wieder darauf hinweist, dass man ja an die Grenzen kommt, auch was den Platz anbelangt mit den Asylbewerbern, um die auf Kantone, um die auf Gemeinden zu verteilen. Und dann sagt man, hey, aber melde dich doch einfach nochmal, weil du hast nochmal eine Chance. Fühle ich mich doch irgendwo auch als Steuerzahler einfach verarscht?
Ja, und es sind nicht Leute, die... Oder ich verstehe ja, wenn jemand vielleicht das wieder Erwägung. Wir haben einen Rechtsstaat. Also man kann Sachen auch wieder in Erwägung ziehen, oder? Aber da geht es um Leute, die nicht mitgemacht haben. Also, die irgendwie Sachen unvollständig eingereicht haben, spät, oder die nicht mehr, und so weiter. Also, das ist wirklich absurd, dass man denen noch so richtig auffordert, du musst doch eine Wiedererwägung machen. Eigentlich müsste die Politik reagieren und sagen, also wer auf das reagiert, müsste man gerade wieder das halt wieder sistieren. Es ist so ein kleines Detail, das halt wieder ein Schlaglicht wirft. Wir haben Staatssekretär für Migration etwa die gelobt, dass sie ja wirklich Asyl abgelehnt haben und dann das Bundesverwaltungsgericht ist tätig worden. Da ist es wirklich SEM, der das macht. Und sogar noch eben bestätigt, es ist nicht nötig rechtlich. Wir sind bei rechtlich angekommen, aber vorher noch ein Spot von SwissMem, einem wichtigen und tollen Verband, der sich für Freihandel einsetzt. Und wir setzen uns auch für Freihandel ein. Warum? Freihandel nützt immer dem, der exportiert, aber auch dem, der importiert. Wir profitieren als Konsumentinnen und Konsumenten von Freihandel. Freihandel ist wichtig für unsere Wirtschaft, es ist wichtig für uns als Konsumenten, es ist wichtig für Leute, die in der Industrie, aber durchaus auch im Dienstleistungssektor arbeiten. Es ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst ist. Wir sind uns gewöhnt, eigentlich, dass Freihandel immer möglich ist. Wir haben jetzt müssen hart lernen, dass Freihandel nicht mehr einfach so funktioniert, wird angeschossen von links bis rechts. Darum hört jetzt gut zu.
Präzisionsmaschinen, Industriekomponenten, Innovationen, ja sogar Zeug- oder Raketenteile. Die Schweizer Tech-Industrie exportiert rund 80% von ihren Produkten in Partnerländer weltweit. Darum ist der Freihandel so wichtig. Auch für die Menschen in den Partnerländern, die von Top-Technologien, von Ausbildungsplätzen, von Chancen und Perspektiven bei sich zu Hause profitieren können. Freihandel macht die Welt besser. Schauen Sie vorbei auf swissmem.ch. Ihre Schweizer Tech-Industrie.
Ja, rechtlich, bei Recht sind wir stehen geblieben. Es gibt ja die skandalöse Geschichte, die Weltwoche aufdeckt hat über den Yves Donzala und seine Freundin, also seine Kollegin am Bundesgericht, Frau van de Graaf, und die haben eine Liebesbeziehung offenbar seit Monaten. Die Beweislage ist erdrückend und wir haben ihn zum Löli des Tages gehört. Warum? Weil es gibt mehrere Kommentare, juristische Kommentare über das Bundesgerichtsgesetz, aber in einem, wo er beteiligt ist, der Yves Donzala, hat er ausgerechnet über den Artikel, wo drin steht, dass das nicht geht, dass es eben nicht erlaubt ist, dass es da eine Lebenspartnerschaft gibt zwischen den Bundesrichtern. Er hat den Kommentar dazu geschrieben. Und er hat dort gesagt, ja, schon einige Monate länger, dass der Tatbestand, dass der erfüllt ist. Und eine der beiden betroffene Personen muss auf das Richteramt verzichten, hat er geschrieben. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, ob er verzichtet oder seine Kollegin van de Graaf. Angesichts von seinem Alter, er ist glaube 64, finde ich, sollte er doch verzichten. Und die Frage ist nur noch, ob er so ehrlich ist und das macht, was er selber in diesem Kommentar geschrieben hat.
Ja, ich habe grosses Fragezeichen, weil wenn man sich ja zum Beispiel Kommunikation anschaut, seitens Gericht, sagt man ja felsenfest, dass die zwei nie mit dem gleichen Fall betagt gewesen sind. Und trotzdem muss man sagen, es hat viele Fragezeichen in dem Ganzen. Es wird auch Politik beschäftigen. Man hat seitens Parlament gesagt, dass man sich mit dem möchte doch beschäftigen. Aber es ist so eine Geschichte, wo fast eigentlich nur das Leben schreiben kann, wenn du nachher den Kommentar siehst. Und du bist der in der Enthüllungsgeschichte der Weltwoche, die eben so eine Beziehung geführt hat.
Ich finde das wirklich die Argumentation, die man jetzt gehört. Ja, aber sie sind ja nie in der gleichen Abteilung vom Bundesgericht, oder? Das stimmt. Er ist, glaube öffentlich-rechtliche Abteilung, strafrechtliche Abteilung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sie sind aber gemeinsam in der Verwaltungskommission gewesen. Und im Gesetz, Artikel 8 Bundesgerichtsgesetz, da steht nicht, dem Bundesgericht dürfen nicht gleichzeitig als Richterinnen und Richter in der gleichen Abteilung angehören, sondern einfach, dem Bundesgericht dürfen nicht angehören, eben wenn man in einer Lebensgemeinschaft, dauernde Lebensgemeinschaft ist. Und eben, der Richter Don Sala selber hat gesagt, das sei also schon nach wenigen Monaten das also erfüllt. Und da muss ich sagen, jetzt, also wenn man wirklich das durchstieren will, irgendwie, dass man das noch retten kann, dann ist vor allem auch die Glaubwürdigkeit vom Gericht angeschossen. Und du erinnerst dich, es war der Herr Don Sala, der bei jeder Gelegenheit betont hat, wie wichtig die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit vom Gericht, vom Bundesgericht ist. Ja, die ist wirklich wichtig. Aber dann muss man sich an das Gesetz halten, wo die Unvereinbarkeit in der Person festhaltet. Und dann muss jemand von beiden zurücktreten. Also am Schluss geht die Geschichte nicht auf. Ich kann mir gut vorstellen, oder? Weil der Herr Don Sala, ja, er wird ja am allerliebsten wird er ja nochmal gewählt werden. Und zwar der SVP, der Partei, die ihm damals zum Sitz verholfen hat, nochmal eins auswischen. Aber ich meine, so arrogant sollte man meiner Ansicht nach nicht sein, ausser die Glaubwürdigkeit vom Bundesgericht ist einem Scheissen gleich, oder?
Ja, es ist wirklich eine Frage von der eigenen Integrität, die man da nur noch haben kann. Meines Wissens haben die beiden sich eben ja noch nicht geäussert, nur das Bundesgericht hat kommuniziert. Die Frage ist, an welcher Stelle werden sie sich dazu äußern und Stellung nehmen. Aber wenn man die Kommunikation anschaut, schaut man ja wirklich sehr genau aufs Wording. Sie haben nie zusammen an einem Fall geschaffen, oder? Also nicht im gleichen Urteil zusammen geurteilt. Das ist wirklich das Wording, das man wählt. Und da weiss man ganz genau, man bewegt sich auf wirklich sehr, sehr dünnem Eis, wenn man schon um das Falsche sagt, weil die Beziehung hat offenbar bestanden, gemeinsame Abteilungen. Ja, es wird nicht so einfach sein, aus dieser Sache wieder rauszukommen.
Wir werden das weiter verfolgen natürlich. Ja, noch ein letzter Punkt, ein bisschen lustig. Köln will Spielplätze jetzt doch wieder Spielplätze nennen. Man hat sie eigentlich Spiel- und Aktionsflächen nennen, weil das inklusiver sei als Spielplatz. Ich komme nicht mehr draus. Ich komme wirklich nicht mehr draus. Ich bin wahrscheinlich ein alter weisser Mann. Kannst du dir irgendwie einen Reim auf das bilden, wie das, ja?
Ja, vielleicht. Eigentlich gibt es keinen Common Sense, kann dich da nicht argumentieren lassen.
Nein.
Aber es geht ja um Inklusion, oder dass alle auf den Spielplatz können. Dann würde ich mich fragen, will ich denn alle auf dem Spielplatz haben? Die sollen für mich grundsätzlich sowieso in der Nacht zu sein, damit dort nicht Leute rumlungern, die gar nichts mit dem Spielplatz zu tun haben. Das sollte für Familien mit Kind reserviert sein. Und irgendjemand soll mir mal einen zeigen, der sich gewollt hat und gesagt, ich fühle mich diskriminiert, weil das Spielplatz heisst und ich ja ausgeschlossen bin. Es ist wie die Bürokratieverwaltung, die da agiert hat in Diversity and Inclusion und man dann gemerkt hat, yes, Gott, das ist so lächerlich, aber nur dank dem öffentlichen Aufschrei.
Genau. Und man kann eigentlich nichts anderes sagen, als der offenbar Kölner, ein Kölner Komiker, hat Köln als Hauptstadt der Bekloppten bezeichnet. Ich glaube, das trifft es, wobei, dem müssen wir dann auch inklusiver sein und wahrscheinlich Spiel- und Aktionsfläche der Bekloppten sagen, oder? Damit es wieder,
das wäre richtig,
damit's wieder
ja.
aufgeht. Ja, mehr müssen wir, glaube ich, zu dem Fall nicht sagen. Ich bin froh, sind ihr da außen weder bekloppt, noch sonst irgendetwas, noch arbeitet ihr bei der Bundeskanzlei. Mal, wir werden gelost von der Bundeskanzlei. Grüße gehen raus nach der Bundeskanzlei. Wir sind regelmäßig Thema dort. Danke vielmals. Ja, das war es wieder gewesen. Bern einfach vom Dienstag, 5. Mai 2026 mit der Camilote und dem Dominik Feusi für den Nebelspalter. Tönt uns abonnieren, eine Spende anlassen, das würde uns sehr freuen. Wieder mal ein Gin Tonic, oder Cami? Wärst du dabei?
Das wäre sehr gut.
Danke vielmals. Oder ein Schnitzel. Wir müssen, glaube ich, noch die Schnitzel abholen, unbedingt. Ja, genau. Und da sind wir sehr froh, weil der Journalismus, der kostet, der ist aufwendig. Und wir machen das für euch, damit gesagt wird, was gesagt werden muss. Sind morgen wieder dabei und denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch